Veränderungen haben es in sich. Freilich gibt es ganz verschiedene Veränderungen, wie wir eben schon angedeutet haben. Eigentlich habe ich die Veränderungen meiner Kindheit und Jugend doch überwiegend positiv in Erinnerung. Raus aus dem Laufstall ins freie Land, raus aus dem Kindergarten, endlich erwachsen und in der Grundschule, raus aus der dämlichen Grundschule hinein in die höhere Schule, raus aus der dämlichen höheren Schule, ab ins Studium, in die Freiheit, weg von Geschwistern, weg von Eltern, weg von dem miefigen Heimatort, in die freie Welt der Selbstentfaltung. Ich gebe schon zu, für die meisten von uns sind die Veränderungen am Anfang des Lebens ganz überwiegend positiv besetzt. Warum? Nun, wir verbinden jeweils mit diesen Veränderungen die Hoffnung auf Lebensentfaltung, auf Beziehungsbereicherung, Erweiterung von Möglichkeiten, Vermögen und Besitz. Alles, was uns weiter leben lässt, schöner leben lässt, stärker uns entfalten lässt, das verbinden wir mit Hoffnung. Freilich ist das nicht für alle Menschen so, dass sie so unbeschwert immer nur loslassen, um zu ergreifen, sondern wir nehmen doch auch einige Konflikte und Krisen und Einschränkungen mit. Und wenn wir uns das nicht eingestehen, diese Krisen von Kindheit, Jugend und jungem Erwachsenenalter, dann sind sie so etwas wie ein Ballast, ein Stein im Rucksack, den wir mittragen. Und es kann dann sein, dass das Studium zunächst mit Illusionen beginnt, aber dann doch irritierend wirkt. Dass Prüfungen kommen, die einem plötzlich Stress machen und man weiß gar nicht warum. Dass man Versagensangst bekommt und kann es nicht richtig zuordnen. Wir müssen uns unsere Krisen schon näher anschauen, damit wir damit umgehen können, wenn Veränderungen uns plötzlich Angst machen. Angst kommt von Enge und Enge bedeutet, dass das Leben sich zuspitzt, dass Fenster und Türen plötzlich verschlossen sind und wir in einem dunklen Gang sind, der uns Stress macht und Angst. Ja, gewiss. Natürlich ist es dann gegen Ende des Lebens so, dass gerade statistisch umgekehrt die Ereignisse, die uns lebenseröffnend wirken, eher weniger werden und die bedrohlich wirken, dann eher zunehmen. Frisch in Rente, frisch in Pension, was macht der erfahrene Mann? Nun, er genießt seine Freiheit, holt die alte Lederjacke raus und zum Entsetzen der Familie kauft er sich wieder ein Motorrad und fährt auf die Schwäbische Alb, um noch einmal forever young zu sein und bei seinen Wurzeln anzuknüpfen. Denn wir rekredieren, wenn wir Angst kriegen, wir schreiten zurück dahin, wo wir noch Hoffnung und Perspektive hatten. Also habt Geduld mit euren Vätern und Großvätern. Die Lederjacke steht noch nicht dafür, dass sie schon nicht mehr ganz klar sind im Kopf, sondern sie sind klar in Hinsicht auf ihre Gefühle. Sie suchen noch einmal den Ausgangspunkt ihrer Jugend. Und die etwas gesetzteren Herren nehmen sich ihr anvertrautes Weib, kaufen sich dann irgendein Wohnmobil und sind für 3 Jahre erstmal nicht mehr zu sehen, weil sie die ganze Erde, nach Möglichkeit auch den Mond und den Mars noch einmal bereisen. Das ist der Aufbruch in die Zukunft. Was macht uns denn eigentlich Angst? Nun, wir unterscheiden in der Seelsorge, wir unterscheiden in Pädagogik und Psychologie zwischen verschiedenen Ängsten, die wir haben und die miteinander in Verbindung stehen. Das eine haben wir schon angedeutet. Jede Form von Verlust, von mir wesentlich, beglückend, lebendig erscheinendem, macht mir zunächst einmal Angst. Gewinnen ist schön. Verlieren fällt schwer. Und das, was wir verlieren, mag manchmal etwas ganz Oberflächliches sein für die Wahrnehmung der anderen, aber wir verbinden etwas damit. Es ist für uns wertvoll. Verlust macht Angst. Verlust fällt schwer. Die zweite Krise ist die Krise der Vergänglichkeit. Und dies kommt natürlich nun in den Fällen zusammen, wo wir nicht nur Abschied nehmen von einem Menschen für kurze Zeit, nicht nur Abschied nehmen von unserem Wohnort, um an einem wunderschönen Ort wie Tübingen zu leben, sondern wenn wir merken, wir nehmen Abschied von einem Menschen auf Dauer. Einen Menschen durch Sterben zu verlieren, ist deshalb so elementar und erschütternd, weil es zugleich den Verlust des geliebten Menschen bedeutet, wie das Unausweichliche vor Augen stellen, dass wir selbst vergänglich sind. Denn bei dem, was wir gesagt haben, werden wir daran erinnert, eigentlich leben wir seit unserer Geburt so, als würde es immer mehr, immer schöner, immer reicher, immer gesünder, immer vitaler und lebendiger. Das ist das Recht der Jugend, mit einer Illusion zu leben, denn es wird immer schöner, es wird immer besser. Und am Anfang war es ja auch so. Die Zunahme an Kraft, die Zunahme an Optionen, die Zunahme an Möglichkeiten, nicht? Es nahm immer zu. Nicht Bobbycar, Dreirädchen, kleines Fahrrad, größeres Fahrrad, Moped, Auto und dann hat das Auto immer mehr PS. Man hat also den Eindruck, es wird immer mehr. Aber das ist eine Illusion für das irdische Leben, denn wir leben nicht nur an, bis hin zum Zenit, zum Höhepunkt unserer vitalen Möglichkeiten, sondern wir leben zugleich auch wieder ab. Es senken sich unsere Optionen. Und dieser Verlust, diese Vergänglichkeit ist erschütternd. Habt ihr es schon mal beobachtet? Bei Beerdigungen fangen Menschen an zu weinen, die den Verschiedenen gar nicht kannten, den Abgeschiedenen, den Gestorbenen. Warum? Nun, es ist nicht die Trauer um den Menschen. Es ist das Erschrecken über die Vergänglichkeit des eigenen Lebens. Wir tun so, als wäre das irdische Leben ewig. Aber das ist nicht einmal die christliche Auffassung. Das irdische Leben, die menschlichen Möglichkeiten sind nicht ewig. Das ewige Leben ist es, Gott ist es, aber das ist eine gegenläufige Entwicklung. Nun gibt es noch einmal eine Verschärfung der Krise von Vergänglichkeit und Verlust, nämlich dann, wenn ich selber vermeintlich oder tatsächlich schuldhaft mit dem Verlust und der Vergänglichkeit verbunden bin. Ich meine, wenn ich selbst einen Autounfall verursache und ein von mir geliebter Mensch kommt durch mein schuldhaftes Verhalten zu Tode, da habe ich eine Verquickung von den Grundkrisen unseres Lebens, die es einem Menschen unendlich schwer machen, wieder zuversichtlich zu sein. Ich denke an Menschen, die ich seit meiner Kindheit kenne, die das als junge Menschen erlebt haben, dass ein Freund von mir in einem Unfall, den er verursacht hat, seinen Vater verliert. Eine Last, die man ein ganzes Leben tragen kann. Jetzt mag es sein, dass manche von uns sagen, also kritisch würde ich meine Situation auch einschätzen, aber eigentlich ist es weder der Verlust noch die Vergänglichkeit noch das Versagen. Wenn wir immer Veränderungen vermeiden, weil wir Angst haben, wir könnten ja verlieren, wenn wir also alles so lassen, wie es ist, wenn wir jede Krise nicht als Chance, sondern als beängstigend empfinden, dann kann es sein, wir richten uns einfach ein. Wir betonieren uns ein in unserem Leben und lassen über Jahrzehnte alles so, wie es ist. Kennt ihr das? Ihr fahrt in euren Heimatort nach Hause, habt die Welt gesehen und seid gespannt, was haben denn die anderen gemacht. Ihr kommt zu einem 25-jährigen Abitur und dann findet ihr Menschen vor, da habt ihr den Eindruck, da ist die Zeit stehen geblieben. Nicht der gleiche Laden, die Person ist etwas älter geworden, aber alles ist gleich und unverändert. Sie leben seit Jahrzehnten ohne irgendeine Variation, mal abgesehen alle 4 Jahre von dem Schalttag, dem 29. Februar. Aber das ist schon die einzige Überraschung, die Sie sich gönnen. Wenn ich so lebe, dann gibt es die Krise des Verdrusses, wenn wir das V durchhalten wollen bei den Krisen, des Überdrusses. Und das in der Tat ist für die Umwelt immer etwas schwer zu verstehen. Dass man sagt, jetzt hat er seinen Job, jetzt hat er seine Frau, jetzt hat er seine Kinder, jetzt hat er sein Auto. Eigentlich hat er doch alles. Der müsste doch von morgens bis abends fröhlich sein. Dann kommt er in eine Lebenskrise und macht die größten Dummheiten, was immer er dann aufs Spiel setzt. Und man sagt, wie kann man auch so blöd sein? Wir müssen aufpassen, zunächst mal hinschauen. Auch die Angst vor der Langeweile, die Angst vor dem Betoniertsein meines Alltags kann mich in eine echte Krise stürzen. Wenn jemand einen Menschen verliert, verstehen wir die Trauer. Wenn es einem zu gut geht und er macht Dummheiten, dann müssen wir immer zweimal hingucken und einmal schlucken. Aber psychologisch, seelsorglich ist das auch Ausdruck von einer Krise. All diese Aspekte spielten eine Rolle damals, als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedete. Und wir müssen uns einmal hineindenken in die Frauen und Männer, die Jesus 3 Jahre lang begleitet hatten. In den Petrus, der vom Fischer plötzlich zum Menschenfischer wurde. Das war eine Expansion seiner Optionen. Er war nie so Mann wie bei Jesus. Was für Möglichkeiten, welche Abenteuer. Er hatte gerne alles zurückgelassen. Die stinkenden Netze, die stinkenden Fische. Was für ein Tausch. Nicht jetzt ging das Leben richtig los. Und dann das Entsetzen, als es plötzlich auf Leben und Tod ging. Und ihr Meister nicht etwa als Messias mit dem Schwert reinschlug und sie zu Ministern machte im Reiche Gottes, nicht schon wieder ein Zugewinn an Dynamik und Leben, sondern vor ihren Augen wurde er gekreuzigt. Ja, bei Petrus und den Männern kam eben der Schuldaspekt dazu, dass sie sich nicht ohne Grund schuldig fühlten. Wie groß hatte er den Mund aufgerissen, wenn alle dich verlassen, ich werde treu zu dir stehen bis in den Tod. Und er stahl sich davon, er verfluchte sich selber vor irgendeinem fremden Menschen und hat gesagt, verflucht will ich sein, wenn ich den kannte, diesen Jesus. Für eine andere Person, für andere Personen war die Krise noch schlimmer. Auch wenn der Schuldaspekt rausfiel, es war doch die Intensität der Beziehung. Einen Menschen wirklich zu lieben, bedeutet, mit ihm zusammenzuwachsen. Da kommt nicht ein Du einfach zum Ich dazu und man läuft ein bisschen parallel, sondern Du und ich wachsen zu einem Wir zusammen. Und wenn Beziehungen gelingen, dann ist es so, dass man sich im Wir versteht. Als eine Einheit versteht. Ich meine nicht, dass man verschmilzt und hat keine Identität, aber dass die eigene Identität eben ganz mit dem anderen verbunden ist. Das, was ich bin, was mir wichtig ist, was ich liebe, was ich fühle, ist eben gerade im Spiegel des Blicks des anderen für mich so wichtig. Aber wenn ich so mit einem Menschen verbunden bin, dass es mich gar nicht mehr ohne das Du gibt, dass meine wahre Identität im Wir liegt, ist es eine absolute Lebenskrise und zutiefst erschütternd, diesen Menschen zu verlieren. So ging es den Frauen, die Jesus nachfolgte. So ging es Maria, der Mutter Jesu, deren ganzes Leben seit dem 14. Lebensjahr ausgerichtet war auf diesen Sohn Jesus. Mal verstehend, mal sich freuend, mal irritiert und überfordert. Aber sie war ja bestimmt und ist es ja bis heute Maria, die Mutter Jesu. Aber auf eine Weise steht eine andere Frau der Mutter Jesu nicht nach. Auch mit dem vertrauten Namen Maria, Maria von Magdala. Von ihr wird gesagt, dass bevor sie Jesus traf, sie von 7 Dämonen besessen war. Belastungen kennen wir alle. Stimmen, die uns niederdrücken, Gedanken, die uns entmutigen, Albträume, das alles ist uns vertraut. Aber Maria hatte 7 fremde Personen in ihr, die sie tyrannisierten. Sie hat noch gar nicht gelebt, bevor sie Jesus traf. Und dann ist sie Jesus begegnet, seine Worte, sein Verhalten, seine Blicke. All das weckte alle Hoffnung auf Leben und Beziehung in ihr. Und er sprach sie an, er sprach ihr zu, er heilte sie, er erlöste sie, er befreite sie zum Glauben, zum Vertrauen, zum Leben, zur Hoffnung. Wenn du Maria gefragt hättest, was ist Jesus für dich, dann hätte sie nicht gesagt, Jesus hat mein Leben bereichert. Sie hätte geantwortet, er ist mein Leben in Person. Und wie schön war das für sie und all die Jünger und die Frauen, die mitgingen, als Jesus noch irdisch da war zum Anfassen. Hattest du einen Zweifel? Du musstest nicht irgendwo an irgendeine Uni gehen und einen Professor fragen. Nein, du musst nur Jesus fragen, der hat bessere Antworten aus dir gegeben, wie du es gerade brauchtest. Mal theologisch, mal philosophisch, mal mit Humor, mal auch kritisch. Er hatte immer die richtige Antwort. Und wenn Maria wieder Albträume hatte, sie musste morgens nur schauen, einmal Jesus ins Gesicht schauen und alle Albträume lösten sich auf wie Nebel in der Sonne. Fantastisch. Ihn nur kurz berühren, nur seinen Mantel kurz zupfen und sie wusste, er ist da. Und ausgerechnet er wurde ihr genommen. Verlust, Vergänglichkeit in der schlimmsten Form. Sie geht am Sonntagmorgen ans Grab und sie will dieses Grab dort besuchen, so wie man eben ans Grab geht oder dort, wo ein Unfall stattgefunden hat, mitten im Wald. Nicht in der Hoffnung, dass derjenige da lebend weiterlebt, sondern einfach um den letzten Anknüpfungspunkt zu haben. Und jetzt muss sie feststellen, bei den anderen Evangelien erfahren wir von weiteren Frauen, hier aber bei Johannes 20 konzentriert sich alles auf die Begegnung mit Maria. Sie muss feststellen, das Grab ist geschändet. Jemand hat es geöffnet. Und er muss geraubt worden sein, ihr Herr. Für die unter uns, die nie unter großen Schmerzen einen Menschen verloren haben, ist es schwer nachvollziehbar, warum es den Eltern, den Ehepartnern, den Kindern so schwer fällt, wenn jemand nicht geborgen werden kann nach einem Unfall. Eine Fähre geht unter, die Toten liegen hunderte Meter auf dem Meeresboden. Der nüchterne, nicht einfühlende Mensch sagt, lasst sie da unten liegen, lasst sie ihre Ruhe haben. Jemand stürzt im Gletscher ab und andere sagen, lasst ihn doch da liegen. Aber für die Leidtragenden ist es furchtbar, ihren geliebten Menschen nicht an einem Ort zu wissen. Obwohl sie ja wissen, auch wenn sie Christen sind, das ist ja nur die sterbliche Hülle. Und dennoch sehnt man sich doch danach, wenigstens einen Ort der Anknüpfung, der Erinnerung, des Betens zu haben. Sie sagt es den Männern, die kommen angelaufen. Petrus kann es nicht einordnen, er rennt gleich wieder davon. Johannes ist eine Ausnahme unter den Männern. Er schaut ins leere Grab und er erinnert sich an das, was Jesus sagte. Und er wusste, dann muss unser Herr auferstanden sein. Aber diese Gedanken hatte weder Petrus noch Maria. Die Männer liefen wieder davon. Das ist typisch für uns Männer, nicht? Wir rennen immer, nicht? Mal hin, mal weg. Und wenn es für einen Kreislauf ist, ist es ja noch gut. Aber weglaufen an sich ist ja noch nicht so sinnvoll. Das war für Maria keine Option. Gehen wir zur Tagesordnung über. Petrus schlägt kurz anschließend vor, lass uns wieder zurückgehen zum See Genezareth. Lass uns wieder Fische fangen. Er möchte also an seiner alten Geschichte anknüpfen. Regression bis zum letzten Punkt, nicht wo er noch sicher war. Alle keine Option für Maria. Sie steht am leeren Grab und heult vor Verzweiflung. Sie schaut in das leere Grab. Was will sie da finden? Nun, im besten Fall hätte sie ihre Vergangenheit noch einmal anschauen können in Gestalt des Verstorbenen. Mit seinem Leben rechnete sie ja gar nicht. Sie schaute fixiert auf ihre Vergangenheit. Ja, das gibt es, dass Menschen nur in das leere Grab schauen, dass sie nur zurückschauen, dass sie sich zurücksehnen zu dem Punkt, an dem sie noch Leben greifen konnten. Um sich neu zu orientieren, ist diese Regression, das Zurückschreiten, durchaus gut und vernünftig. So haben wir schon als Jugendliche, als Jungschaler bei Schnitzeljachten, wenn wir die Spur verloren haben, immer das letzte eindeutige Zeichen gesucht, um uns neu zu orientieren. Und dann ging es wieder besser weiter. Aber es kann uns passieren, dass wir vor lauter Angst und Krise nur noch zurückschauen. Und wer mit seinem Blick ganz auf die Vergangenheit fixiert ist, der hat seine Zukunft wo? Nun, wenn du in die Vergangenheit schaust, hast du die Zukunft bereits hinter dir. Dann hast du die Zukunft bereits hinter dir und nicht mehr vor dir. Maria war zerbrochen und starrte in das Grab. Aber nun kommt das, was mit dem irdischen Leben nicht verbunden ist, sondern mit der guten Nachricht, dem Evangelium. Sie sah plötzlich zwei Boten Gottes. Sie sah zwei Engel, wie sie dort saßen bei der Grablege, wo Jesus sein Haupt hatte und wo er die Füße hatte. Und sie fragten sie: Frau, was weinst du? Kennt ihr das? So eine Frage darf da nicht kommen. Du bist gerade um deine Ausgeglichenheit bemüht. Du versuchst, deine Fassade zu retten, es niemanden anmerken zu lassen. Und dann merkt aber jemand, dass es dir nicht gut geht. Und dann fragt er so mit verständnisvollem Hundeblick dich anguckend: Geht's dir nicht so gut? Nicht das darf nicht passieren. Dann schießen bei dir die Tränen, dass man ein ganzes Wasserkraftwerk anschließen könnte, nicht? Und hätte den CO2-Wert dadurch in der Welt reduziert, nicht? So schießt dir das Wasser raus und du kannst dich nicht mehr halten. Frau, was weinst du? Und sie sagt die erschütternde Antwort: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Wie erschütternd. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Menschen in der Gemeinde, die mich enttäuschten, sie haben mir meinen Herrn weggenommen. Theologiestudierende, die an die Uni kamen, voller Freude, Illusion, mit Gitarrenspiel singend, Jungschar erfahren, voller Schwung und wollten die Welt missionieren und verändern. Und plötzlich stellen sie fest, von Proseminar zu Proseminar: Sie haben mir meinen Herrn weggenommen. Krisen des Alltags, Menschen, die enttäuschen, die Erfahrung von Verlust und Vergänglichkeit. Der Verlust des Kinderglaubens, der Verlust der Ursprünglichkeit, der Verlust einer einheitlichen, noch heilen Welt und Welterfahrung. Und interessant ist, dass niemand von uns seinen Kinderglauben einfach durchretten kann, sondern wir alle machen Erfahrungen der Krise und in Krisen müssen wir junge Erwachsene und Erwachsene werden. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Hoffnung bedeutet, ein Ziel zu ahnen. Hoffnung bedeutet, Wünsche zu haben. Wenn ich aber nicht mehr weiß, wo, woher und wohin, bin ich orientierungslos und werde panisch. Überdies sieht sie Jesus neben sich stehen. Jesus erscheint ihr. Er steht real neben dir. Und sie weiß nicht, dass es Jesus ist. Das ist nur eine spannende Situation. In Wahrheit ist das Grab nicht leer, weil es geschändet wurde, sondern weil er auferstand. In Realität ist Jesus deshalb nicht mehr im Grab, weil es diesen irdischen gestorbenen Jesus nicht mehr gibt, sondern Gott ihn verwandelt hat in die neue Auferstehungsleiblichkeit. Sie erfährt sich als verlassen. Das ist ihre Wirklichkeit, die sie wahrnimmt. In Wahrheit ist sie aber nicht verlassen, sondern ihr Herr steht neben ihr, ganz real. Aber sie weiß nicht, dass es Jesus ist. Und jetzt spricht Jesus sie an und sagt: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Jesus fragt sie: Wen suchst du? Warum fragt er das? Ist doch klar, wen sie sucht. Sie sucht Jesus. Halt, kann nicht sein. Würde sie wirklich Jesus als Person der er selber ist, als Gekreuzigter und Auferstandener suchen, hätte sie ihn erkannt. Ist das nicht eine Überraschung unserer Frömmigkeit? Ihr habt euch vorhin so schön gefragt gegenseitig, was ist euer Programm, was sind die Schwerpunkte, was sind eure Träume und eure Ziele? Wenn wir uns alle als Christen jetzt fragen, wen suchen wir eigentlich? Zu wem beten wir eigentlich? Wer ist Jesus eigentlich für uns? Und Jesus uns fragt, wen suchst du denn wirklich? Mich oder deine Gefühle? Mich oder deine Selbstentfaltung? Mich oder dein Heilsein, dein Geborgensein und all das, was du mit deinem Glauben für dich verbindest? Es ist ja schon zwischenmenschlich so, dass es passieren kann, man verliebt sich in einen anderen Menschen, in Wahrheit aber liebt man gar nicht den Menschen, sondern seine Träume, die der andere in einem weckt. Man kann begeistert sein von einem Menschen, aber nicht von dem, was er ist, sondern was ich in ihn hineinlege und von ihm kriege oder von ihm erwarte. Und man kann auch in der Familie seine Eltern lieben oder seine Kinder lieben, aber eigentlich nicht die Eltern und Kinder lieben, sondern den Vorteil, dass sie mich versorgen oder dass sie dafür gut sind oder für das andere. Die Frage Jesu, wen suchst du eigentlich, ist zutiefst berechtigt. Wen suchst du? Und sie erkennt ihn nicht, sondern sie meint, es sei der Gärtner. Wieso denn Gärtner? Nun, es ist sehr früh am Morgen und Jesus ist in einem Garten begraben worden. Sie erkennt ihn nicht. In Wahrheit ist Jesus als der Auferstandene immer bei uns. Auch wenn wir weinen, wenn wir klagen, wenn wir in Krisen sind, wenn wir am Grab eines geliebten Menschen stehen, immer ist er da. Aber unsere Wirklichkeit spiegelt uns das nicht immer wieder. Erwachsen werden im Glauben bedeutet, mit der Spannung von wirklicher Realität und eigener Wirklichkeitserfahrung umgehen zu lernen. Mich nicht von Erfahrungen und Gefühlen abhängig zu machen, sondern zu wissen, mein Herr lebt, mein Herr ist bei mir. Ich fühle es oder fühle es nicht. Ich erfahre es oder erfahre es nicht. Und während wir so reden, sagt Maria zu Jesus, Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Habt ihr euch dieses Bild mal vorgestellt? Diese schwache Frau, die seit Tagen nichts gegessen hat, die wohl keine Stunde wirklich geschlafen hat, sondern nur geheult, vor Verzweiflung geschrien. Sie sagt jetzt, wenn du ihn weggetragen hast, sag mir, wo hast du ihn hingelegt? Ich will ihn zurückbringen. Bitte stellt euch das Bild vor. Ich habe nie einen medizinischen Beruf gehabt, habe auch keinen Ersatzdienst gemacht als Sanitäter. Insofern habe ich erst sehr spät die Erfahrung gemacht, einen Menschen, der zusammengebrochen ist auf der Straße, aufzuheben und mit einer zweiten Person ins Haus zu tragen, als eine Nachbarin bei uns Sturm klingelte und ich erst gar nicht dem Frieden traute und dachte, da spielen nur die Kinder und wollen uns ärgern. Und dann aber sie verzweifelt schrie, Herr Eckstein, helfen Sie mir, mein Mann ist zusammengebrochen. Wie schwer es ist, zu zweit eine Person zu tragen, die nicht wie bei Jungscha-Spielen dann hippelnd immer noch mit einem Bein mithilft. Nicht? Natürlich haben wir als Jungschaler uns hin und her getragen, aber das war ja nicht das Tragen eines Ohnmächtigen. Dieses Bild, man möchte doch heulen vor Mitleid und Verzweiflung. Ja, wie viele Menschen gibt es, die schleppen ihre Vergangenheit mit sich rum? Sie halten am Vergangenen fest. Wie viele Christen gibt es, die in allerbester Absicht ihr Leben lang versuchen, den Gekreuzigten in die Welt zu tragen, ihn in die Welt zu bringen, die meinen, jetzt ist mein Herr tot, jetzt muss ich für meinen Herrn lebendig sein. Und sie zerbrechen unter der Last des Evangeliums und es ist gar keine frohe Botschaft für sie. Sie überfordern sich völlig. Wir haben es vorhin schon gehört, was eure Berufung, eure Bestimmung ist, dass möglichst viele Menschen dieses Evangelium hören. Ihr könntet daran zerbrechen, würdet ihr meinen, euer Christus sei tot und ihr müsstet an seiner Stelle nun Tübingen retten. Und wie anders ist es zu verstehen, unsere Aufgabe als Christen ist nicht, den Toten durch die Welt zu tragen, sondern endlich die Augen zu öffnen und zu kapieren, in Realität ist er ja bei mir. In Realität ist er das Zentrum unserer Gemeinde. In Realität ist er der, der im Gottesdienst uns dient und nicht wir ihn. Wir sind bei ihm, weil er uns hält, nicht weil wir ihn halten. Wir sind bei ihm, weil er uns erwählt hat, nicht weil wir ihn erwählt haben. Wir haben uns für ihn entschieden, weil er mit seinem Geist uns dahin gebracht hat und nicht umgekehrt. Der Himmel hat uns angenommen, weil wir ihn so beeindruckt haben mit unserer Klopferei, Beterei und Singerei oder was immer da den Anfang unseres Glaubens ausmachte. Und während ich jetzt viele Worte brauche, um euch das alles zu erklären, und das ist der Unterschied zwischen dem Lehrer und einem Lehrer, braucht Jesus nur ein Wort. Kurze Vorlesung, nur ein Wort. Maria. Er spricht sie an. Ihre lebenstragende Beziehung realisiert sich. Zuspruch. Hier spricht er sie an mit ihrem Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. In der Beziehung erfahren wir den Trost für erfahrenes Leid. In der Beziehung bekommen wir Zuversicht, in der Krise weiterzugehen. In Beziehung und Vertrauen gewinnen wir die Kraft, loszulassen, um zu ergreifen. Maria. Sie sinkt unwillkürlich in die Knie. Und wie wir von Matthäus 28 erfahren, umfasst die Hände Jesu, küsst sie, betet ihn an. Ihr Herr und mit ihrem Herrn ihr ganzes Leben, plötzlich die Zukunft nicht im Rücken, sondern vor sich. Sie umfasst die Füße, betet ihn an, küsst die Füße. Mein Leben liegt nicht hinter mir, mein Leben steht vor mir. Und nun kommt eine Stelle, bei der wir etwas darunter leiden, dass die Übersetzung nicht in allen Bibeln korrekt ist. Wir alle kennen die Übersetzung als Antwort Jesu an Maria, rühre mich nicht an. Und oft werde ich gefragt von engagierten Bibellesern, wieso darf denn Maria ihn nicht anfassen und der dämliche Thomas mit seiner Zweifelei, der kriegt eine Erlaubnis. Das finde ich unfair, warum hat Jesus das nicht umgetauscht? Und dann kommt die Gelegenheit, wo ich sagen kann, da lohnt es sich jetzt, gibt es Theologiestudierende unter uns, da lohnt sich, dass man Griechisch lernt. Da lohnt man, dass sich Griechisch, es ist nämlich nur eine Fehlübersetzung. Das Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben und da heißt es, halte mich nicht länger fest. Und das macht Sinn, denn ergriffen hat sie ihn ja schon, wie Matthäus 28 es sagt. Halte mich nicht länger fest. Och, sagen wir. Jetzt hat sie gerade gehofft, jetzt hat sie ihn gerade wieder, schon muss sie ihn wieder loslassen. Und ich habe immer gedacht, bei Maria und bei den Emmaus-Jüngern, die müssen doch frustriert gewesen sein. Gerade erkennen sie ihn beim Brotbrechen, zack, ist er weg. Maria, gerade darf sie ihn berühren und kapiert, in Realität ist er ja da. Schon ist das Gefühl, die Erfahrung, die Wirklichkeit schon wieder vorbei. Aber die sind nicht enttäuscht, die sind erfüllt. Und sie gehen, ob Emmaus Jünger oder Maria, begeistert weg. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Nun, in der Liebe ist Loslassen bereichernd. In der Liebe ist sich fallen lassen erhebend. Das ist der Widerspruch, den nur die Liebe in uns schafft. Dass wir loslassen können, bevor wir ergreifen. Und dass wir vertrauen können und hoffen können, bevor wir es haben. Wer von etwas wirklich ergriffen ist, der lernt es loszulassen. Maria lässt ihren Herrn los. Hatte nicht Jesus noch kurz vorher zu ihnen gesagt, 14,28 in der Abschiedsrede, wenn ihr mich wirklich lieben würdet, dann würdet ihr euch freuen, dass ich hingehe zu meinem Vater. Denn mein Vater ist größer als ich. Er ist größer als alles. Und Jesus kann von seinem Vater aus für sie alle viel mehr tun. Wie schwer ist das für Eltern, ihre Kinder loszulassen, weil sie wissen, es ist gut, ich muss sie jetzt loslassen. Bei der Trauung sitze ich ja immer als Traupfarrer in der ersten Reihe und ich kann dann sowohl in der ersten Reihe das Brautpaar sehen, hatte das Privileg, auch Anwesende schon zu trauen, vor einigen Jahren ist es schon her, aber ich sehe gleichzeitig dann auch die Eltern und Verwandten in der zweiten und dritten Reihe sitzen. Und da merkt man, wie auch der härteste Mann plötzlich Tränen wegdrücken muss, weil bei aller Freude, dass die Tochter jetzt ihren Mann gefunden hat, ist es doch eine Götterdämmerung, weil man selbst den Thron aufgeben muss für einen anderen Mann. Und so sehr man sich als Mutter freut, wenn die Kinder glücklich sind, man ist nicht mehr selber unentbehrlich und man fürchtet den Augenblick, an dem der Sohn nach Hause kommt und sagt, Mama, meine Frau kocht noch besser als du, das schmerzt im Herzen. Loslassen für den anderen. Aber das ist die Erfahrung von Ostern. Das ist die Erfahrung ewigen Lebens. Die Erfahrung, wir leben nicht ab, wir lassen nicht los, wir ergreifen. Aber wie sollen wir ergreifen, wenn wir nicht vorher loslassen? Wie sollen wir das ewige Leben genießen, wenn wir wie fanatisch an unserem irdischen Leben hängen? Wie können wir neue Zukunft gewinnen, wenn wir im Bann der Vergangenheit sind? Sie lässt los und Jesus sendet sie hin. Geh hin und sag es den anderen. Wer Christus begegnet, kann den Mund nicht halten. Und das knüpft an eure Selbstvorstellung an. Nicht aus Zwang, nicht aus schlechtem Gewissen, sondern wenn das Herz voll ist, des geht der Mund über. Und sie geht strahlend hin, diese leidtragende, zerbrochene Frau, und sagt, ich habe den Herrn gesehen. Psalm 73, Hiob. Menschen, die Christus, die Gott sehen, mitten in der Krise, mitten in der Trauer, mitten im Verlust, in der Veränderung, in der Angst und überwältigt sind, weil sie wissen, ich halte nicht, ich bin gehalten. Ich liebe nicht, ich werde geliebt. Ich trage nicht, ich werde getragen. Und wann immer mein irdisches Leben abnehmen mag, mein wahres, mein ewiges, mein Beziehungsleben wird immer reicher. Maria wandte sich um zu Jesus, als sie beim Namen gerufen wurde. So wollen wir alle uns hinwenden zu ihm. Weg von den Ängsten, weg von der Vergangenheit, weg von unseren kleinen Dingen, die wir fanatisch festhalten, weil wir das Leben mit ihnen verbinden, obwohl sie doch unsere Weiterentwicklung nur erschweren. Maria. Und wenn ihr zu Hause noch einmal diese Erzählung lest, dann tut euch den Gefallen und setzt euren eigenen Namen ein und ruft ihn laut. Denn es ist nicht nur Maria gesagt, sondern jeder und jedem von uns. Amen.